ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Heute in einer Woche um diese Zeit sind wir wahrscheinlich schlauer. Dann hat Deutschland gewählt. Aber bis dahin heißt es Schlussspurt im Wahlkampf. Und jetzt gilt es für die Parteien, noch die Unentschlossenen zu überzeugen. Und erfahrungsgemäß wird es dann oft hitzig. Samthandschuhe ist nicht mehr, stattdessen eher harte Bandagen. Ob das auch am Abend so war, beim dritten und letzten TV-Dreikampf der beiden Kanzlerkandidaten von SPD und CDU und der Kandidatin der Grünen? Nicole Konert hat beobachtet, wie sich Scholz, Laschet und Baerbock beim finalen Triell auf ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 geschlagen hatten.
Das Gefühl von Weihnachten wird am Anfang bei diesem Triell vermittelt. In einer Woche ist Bescherung die Wahl. Keiner weiß sicher, was man bekommt. Aktuell sind noch 40% der Wähler unentschlossen. Punkten wollen Baerbock und Scholz mit mehr Geld für Geringverdiener. Beide möchten 12 Euro Mindestlohn. Laschet ist dagegen.
Wenn wir jetzt in der Politik beginnen, der eine sagt 12, die Linke sagt 13, demnächst sagt die AfD 15 Euro, das verzerrt eigentlich das, worum es geht, Arbeitsplätze zu erhalten und menschengerecht zu bezahlen.
Laschet wirft Scholz vor, er mache mit dem Mindestlohn nur Wahlkampf.
Diese Forderung erhebe ich schon seit ein paar Jahren. Mir geht es um die Würde der Bürgerinnen und Bürger. Das ist allerdings, was uns vielleicht in dieser Frage unterscheidet.
Kontrovers diskutiert das Thema Klimaschutz. In einem 30 Jahre alten Mickey-Maus-Heft wurde schon vor dem Klimawandel gewarnt. Was wurde verschlafen?
Eigentlich hätte man die Kohlekraftwerke, die wir jetzt beginnen zu schließen, schon vor 20 Jahren schließen müssen. Das ist Vergangenheit, ist nicht mehr zu ändern. Das heißt aber, dass wir jetzt alles gleichzeitig machen müssen. Ende der Steinkohle, Ende der Braunkohle begonnen. Nächstes Jahr Ende der Kernenergie und trotzdem Industrieland bleiben.
Baerbock reichen die Pläne von Laschet und Scholz nicht. Sie will
den Kohleausstieg vorziehen. Und Sie beide sagen 17 Jahre lang weiter so. Das heißt, Sie sagen einem Kind, was heute geboren ist, was im Jahr 2100 80 Jahre ist, 7 Meter Meeresanstieg.
Beim Thema Steuern übliche Konflikte. Baerbock und Scholz sind für höhere Steuern für Besserverdiener, Laschet dagegen. Erste Koalitionen deuten sich an.
Und dann will ich auch keinen Hehl machen daraus, dass ich am liebsten natürlich eine Regierung bilden würde, zusammen mit den Grünen.
Baerbock findet,
dass es aus meiner Sicht Zeit ist, dass die Union in die Opposition geht.
Und Laschet sieht darin,
ist klar, Rot-Rot-Grün ist die eigentliche Auseinandersetzung, um die es geht.
Eine Ampel steht auch noch im Raum.
Zum Beispiel, dafür bräuchte man die Liberalen. Auf dem FDP-Parteitag heute legte sich Christian Lindner nicht auf mögliche Koalitionen fest. Er sieht die Schlüsselposition seiner Partei und meint,
aus dem Status einer stärksten Partei ergab sich noch nie der automatische Führungsanspruch. Aus Mehrheiten ergeben sich nicht mehr im Jahr 2021 die Inhalte. Aus den Inhalten ergeben sich in diesem Jahr die Mehrheiten.
Inhalte statt bestimmte Koalitionen. Auch nach diesem Triell nur eine ungefähre Vorahnung, welche Geschenke es nach der Wahl geben könnte.
Auch Matthias Deiß, der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, hat das Triell verfolgt. Matthias, eine Woche vor der Wahl, gab es da Überraschungen?
Also das war jetzt das dritte Triell, da gibt es natürlich schon gewisse Gewöhnungseffekte. In der übergeordneten Analyse würde ich heute sagen, im ersten Triell Armin Laschet im Angriffsmodus, im zweiten Olaf Scholz emotionaler als im ersten und beim Thema Geldwäsche auch zeitweise durchaus unter Druck. Heute nun Annalena Baerbock sehr offensiv mit wiederholten und direkten Angriffen auf Armin Laschet. Sie muss ja auch aufholen, ist, was den Dreikampf angeht, in den Umfragen abgeschlagen. Aber ich hatte heute den Eindruck, dass SPD und Grüne auf den letzten Metern stärker zusammenfinden, dass er ab und zu schon fast nach einer Arbeitsteilung zwischen Baerbock und Scholz aus zusammen gegen Armin Laschet. Von Olaf Scholz habe ich jedenfalls keinen scharfen Angriff auf Annalena Baerbock in Erinnerung. Und die hat das gemerkt, sah sich im Laufe des Triels dann offenbar veranlasst, sich gegen eine zu starke Umarmung von Olaf Scholz zu wehren. Gab aber auch klar zu erkennen, dass sie eine Ampelkoalition mit Scholz lieber wäre als Jamaika mit Laschet.
Und hat Armin Laschet aufholen können?
Also das kommt natürlich immer auf den einzelnen Betrachter an. Fakt ist, Laschet hat seine Argumente klar gemacht, sich dabei auch deutlich von seinen beiden Kontrahenten abgesetzt, konnte beim Thema innere und äußere Sicherheit sicherlich auch beim einen oder anderen punkten. Wenn wir aber auf die Blitzumfrage danach schauen, dann ergibt sich ein klares Bild. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer war auch in diesem Triell und damit zum dritten Mal Olaf Scholz mit Abstand am überzeugendsten. Armin Laschet landet heute mit deutlichem Abstand auf Platz 2 vor Annalena Baerbock.
Danke, Matthias Deiß nach Berlin. Wie die Wahl bei uns in Deutschland in einer Woche ausgeht, das bleibt spannend. Wie die dreitägige Parlamentswahl, die heute in Russland endete, ausgehen wird, dürfte dagegen weniger überraschend sein. Die Regierungspartei Einiges Russland, die die Machtbasis für Präsident Putin bildet, war angetreten, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen. Die Mittel dafür eher rustikal. Oppositionelle wurden von der Wahl ausgeschlossen und viele der 110 Millionen Wahlberechtigten mit Geschenken und Versprechen umworben. Die Wahlbeteiligung war trotzdem gering. Hoch allerdings die Zahl der Berichte über Wahlbetrug. Jo Angerer berichtet.
Die Duma-Wahl in Russland, überschattet von tausenden Beschwerden über Manipulationen. Darunter auch Videos wie dieses. Zwei Frauen stecken gleich Dutzende Wahlzettel in eine Urne. Eine offensichtliche Wahlfälschung. Sie wurde inzwischen eingeräumt, andere nicht. Die unabhängige Wahlbeobachterorganisation Golos darf bei dieser Wahl keine eigenen Beobachter in die Wahllokale entsenden. So ist man angewiesen auf Meldungen der Kontrolleure, die die zugelassenen Parteien in die Wahllokale schicken. Wir wissen, dass es große Probleme gibt. Wir sehen, dass es ziemlich viele Meldungen gibt, dass die Wahlbeobachter behindert werden. In diesem Wahllokal in der Kleinstadt Podolsk bei Moskau finden Wahlkontrolleure schwerwiegende Verstöße und rufen die Polizei, die den Vorfall zumindest aktenkundig macht. Beschwerden wie diese sollen geprüft werden, heißt es bei der Zentralen Wahlkommission. Hier verkündet man die Wahlergebnisse aus den einzelnen Regionen. Bis zum Endergebnis wird es dauern. Eines aber scheint klar, Wahlsieger ist die Kreml-Partei Einiges Russland.
Ina Ruck beobachtet für uns die Wahl in Moskau. Die Auszählung der Stimmen läuft ja noch. Was sagen denn die Hochrechnungen?
Es sind tatsächlich jetzt etwa ein Viertel der Stimmen ausgezählt. Demnach hat die Regierungspartei bislang 45% der Stimmen, bei den Direktmandaten sogar fast 80. Und das reicht der Partei, um jetzt schon laut zu feiern und groß zu feiern. Man redet schon von konstitutioneller Mehrheit, also zwei Dritteln in der Duma, die man am Ende haben wird. Witzigerweise hat man uns hier gerade auch nach Hause geschickt in der Wahlkommission. Man hat gesagt, jetzt passiert hier eh nichts mehr, kommen Sie morgen früh wieder. Wir zählen auch ohne Presse jetzt erstmal weiter. Und morgen wird uns dann auch verkündet, wie hoch eigentlich die Wahlbeteiligung war. Auch das wissen wir bislang erst nur mit dem Stand 18 Uhr, da waren es 45%. Also man hält so ein bisschen noch hinter dem Berg mit vielen Details, aber man feiert schon.
Und was bedeutet der Wahlausgang denn für Präsident Putin?
Die Regierungspartei muss eine absolute, wahrscheinlich aber auch sogar eine Zweidrittelmehrheit holen. Alles andere würde zwar ihn nicht groß kratzen, weil er bekommt seine Zweidrittelmehrheit in der Duma auch mit den anderen Parteien. Das sind ja eigentlich Pseudo-Oppositionsparteien, aber diese Partei, hinter der er steht, muss diesen Erfolg jetzt erlangen. Wenn das nicht passiert, dann ist das auch eine Schramme auf seinem Image. Deswegen wird man es hier nicht zulassen, dass geeintes Russland in irgendeiner Form da zu tief unter die Zahlen fällt, die man von ihnen erwartet. Wie auch immer man das anstellen
wird. Danke, Ina Ruck nach Moskau. 5 Jahre lang standen die Niederlande im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung. Heute wurde in Amsterdam ein nationales Mahnmal für die Opfer des Holocaust eingeweiht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jens Riewer.
Bei der Enthüllung des nationalen Holocaust-Mahnmals in Amsterdam sprach Niederlandes Ministerpräsident Rutte von einem Monument gegen das Vergessen. Entworfen wurde das Denkmal vom polnisch-amerikanischen Architekten Daniel Liebeskind. In die Mauersteine sind die Namen der mehr als 102.000 niederländischen Opfer, Juden, Sinti und Roma, eingraviert. In Karlsruhe wurde heute an die Gründung des Bundesverfassungsgerichts vor 70 Jahren erinnert. Dazu eröffneten Gerichtspräsident Harbart und Vizepräsidentin König einen Ausstellungspavillon in der Innenstadt. Er zeigt die Roben der Richterinnen und Richter und gibt Einblicke in die Arbeitsweise des höchsten deutschen Gerichts, das seine Arbeit im September 1951 aufnahm. Im US-Bundesstaat Texas hat die Regierung einen Grenzübergang zu Mexiko geschlossen und damit begonnen, tausende Flüchtlinge zurück in ihre Heimatländer abzuschieben. Sie hatten seit Tagen bei einer Brücke in der Stadt Del Rio kampiert und den Grenzfluss Rio Grande überquert. Viele von ihnen sind aus Haiti geflohen. Im Süden der Kanareninsel La Palma ist der Vulkan Cumbre Vieja ausgebrochen. Aus mehreren Schloten schießen Rauch, Lava und Gesteinsbrocken in die Luft. Der Vulkan liegt in einem dünn besiedelten Gebiet. Vorsorglich mussten einige hundert Bewohner ihre in der Nähe stehenden Häuser verlassen.
Zum Sport. 5 Spieltage hat es gedauert. Nun ist der FC Bayern München wieder Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Denn Wolfsburg hat am Abend gepatzt, Julia.
So ist es. Diesmal ist das Minimax-Prinzip nicht aufgegangen. Nur ein 1:1 gegen Frankfurt. Zu wenig, um sich wieder vorne an die Spitze der Tabelle zu setzen. Ausgerechnet gegen Frankfurt gibt Wolfsburg die Punkte her. Gegen den Ex-Trainer seit dieser Saison steht Oliver Glasner ja in der Frankfurter Coaching-Zone. Auch für ihn ist dieses Unentschieden zu wenig. Bei seiner Rückkehr nach Wolfsburg, da hatte er auf den ersten Sieg in dieser Saison gehofft.
Gehofft hat er bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte und gleichzeitig gezittert bis zum Schluss. Denn der Favorit aus Wolfsburg wird seiner Rolle schnell gerecht. Babu fehlt nur die Präzision. Glasner gefällt das nicht und genauso wenig das, was kurz darauf passiert. 16. Minute, Ecke Wolfsburg, Latte Weghorst. Frankfurt überfordert. Das ändert sich allerdings im Laufe der Partie. Die Eintracht wird besser, kommt mit Tempo, mit Durm. Mit Kostic und Lammers zum 1:0. Der erste ernstzunehmende Schuss aufs Wolfsburger Tor passt genau. Frankfurt führt zur Halbzeit. Der zweite Durchgang beginnt so wie der erste. Wolfsburg besser, wieder Weghorst. Die Wölfe nähern sich dem Ausgleich, der wenig später auch gelingt. 70. Minute wieder Weghorst, diesmal drin. Und das verdient. Durchhalten heißt es jetzt für Glasners Gästeteam bis zum Schluss. Bis zur 3. Minute der Nachspielzeit, Weghorst, Metscher, der Ball im Tor und doch nicht drin, abseits. Es bleibt beim 1:1.
Jetzt liegt die Aufgabe, da dran zu bleiben und unsere Situationen klarer, besser auszuspielen.
Können Sie da länger noch oben mitspielen?
Ja, wir greifen nächste Woche wieder nach der Tabellenführung.
Ein Punkt für Frankfurt wieder mal. Damit hat ausgerechnet Trainer Glasner seinen Ex-Club von der Tabellenspitze gestürzt.
Dortmund steht diese Saison für Spektakel. Viele Tore sind in den Spielen fast schon garantiert, vorne und auch hinten. Und so war es auch heute wieder zu Hause gegen Union Berlin. Am Ende aber gewinnt Dortmund auch dank Erling Haaland. Ihm gelingt beim 4:2 sogar ein Doppelpack.
Ein begeisterter BVB-Trainer Marco Rose an einem unterhaltsamen Nachmittag in Dortmund, den der BVB so richtig genießen konnte.
Wir haben Spaß, auf dem Platz zu sein. Wir haben richtig Spaß und Bock drauf, Fußball zu spielen.
Und wie? Dortmund zu Beginn mit drückender Überlegenheit. Das frühe Führungstor von Außenverteidiger Rafael Guerrero, eins der Marke Tor des Monats. Union Berlin wird in der ersten Hälfte überrollt von Dortmunds Offensivpower und Spiellaune. Flanke Thomas Meunier, Erling Haaland erhöht auf 2:0, keine halbe Stunde gespielt. Der BVB auch nach dem Seitenwechsel zunächst stürmisch, Marco Reus in die Füße von Unionskapitän Marvin Friedrich, Eigentor und 3:0. Union Berlin wacht erst danach so richtig auf, nach Foul an Behrens gibt's Elfmeter, Max Kruse macht den Berliner Fans wieder Hoffnung. Und 9 Minuten vor dem Ende verkürzt Andreas Vogelsammer sogar auf 2:3. Union deckt in der zweiten Hälfte Dortmunds Abwehrschwächen auf. Den Schlusspunkt aber setzt der BVB. Und was für ein Erling Haaland. Ein Kunstschuss zur Entscheidung. Artistisch, frech, einfach ideal getroffen. Haalands 22. Doppelpack im BVB-Trikot macht Dortmunds Sieg perfekt.
Dieser September wird für Florian Wirtz immer ein besonderer bleiben. Spielt er, trifft er, egal ob Bundesliga oder Europa League. Auf den 18-Jährigen von Leverkusen ist Verlass. Nur bei seinem Kurzdebüt in der Nationalmannschaft hat es nicht geklappt, noch nicht. Aber seine Leistung spricht für sich, auch heute in Stuttgart beim 3:1-Sieg.
Der 18-jährige Florian Wirtz ist der Mann des Spiels. Ein Tor vorbereitet, eins selbst gemacht. Wirtz durfte nicht mit uns sprechen, aber der Kapitän der Leverkusener kennt ihn gut.
Ein geiler Zocker natürlich. Der ist auch ein bisschen frech, das tut ihm gut. Und der geht davor vor der Mannschaft und zeigt mit seiner Mentalität, wie man als 18-Jähriger schon die Bundesligaspiele absolvieren soll.
Die Vorbereitung zum 2:0 für Leverkusen, feinste Fußballkost von Wirtz, schick im Zentrum, Tore schießen, leicht gemacht.
Was er einfach hat, ist, dass er sehr effizient ist, wenn er in die richtigen Räume kommt, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, dass er klar ist in der Ausführung.
Wie beim 3:1. Florian Wirtz allein gegen Müller im VfB-Tor, die Entscheidung in der 70. Minute. Die VfB-Fans bedient bereits nach 2 Minuten, geht Leverkusen nämlich in Führung. Andrich mit dem 1:0. Jener Andrich sieht in der 32. Minute nach diesem Tritt rot. Stuttgart gegen 10 Leverkusener mit dem Anschlusstreffer zum 1:2. Mehr geht nicht aus Stuttgarter Sicht. Der VfB jetzt seit 4 Spieltagen sieglos. Motto: Mund abputzen. Weiter geht's.
Tabellenführer ist Bayern München dank des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Wolfsburgern. Dortmund nun auf Rang 3 vor Leverkusen. Stuttgart ist jetzt auf Platz 14, dahinter Frankfurt und am Tabellenende Bochum und Greuther Fürth. Stefan Kuntz wird Trainer der türkischen Fußballnationalmannschaft. Bisher coachte er ja das deutsche U21-Team und das sehr erfolgreich. Kuntz holte mit den besten deutschen Nachwuchsspielern 2-mal den EM-Titel. Sein Vertrag beim DFB lief eigentlich noch 2 Jahre, er hatte aber eine Freigabe bekommen. Und Radprofi Toni Martin beendet seine Karriere. Der 7-fache Zeitfahrweltmeister hat ein turbulentes Jahr mit vielen Stürzen hinter sich. Weil vorne 3 Zähne locker sind, muss er Brot oder Äpfel noch immer mit Besteck essen. Sein letztes Rennen fährt Martin am Mittwoch im Zeitfahrmix. Hier will er eine Medaille holen. Heute beim Einzelzeitfahren der WM in Flandern wurde er 6. Und Daniel Deusser hat zum ersten Mal den großen Preis von Aachen gewonnen. Das Turnier der CAIO ist das größte Reitturnier der Welt. Springreiten, ja die Königsdisziplin, aber wenn das Pferd Killer Queen heißt, dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
Endlich steht sein Name auf der langen Liste der Sieger im großen Preis von Aachen. Zusammen mit den größten Springreitern aller Zeiten. Endlich kann Daniel Deusser die Siegerfaust voller Freude und Erleichterung herauslassen. Etliche Male stand er kurz davor, 2-mal Vierter, 2-mal Zweiter. Aber im heutigen Stechen der Siegesritt auf Killer Queen. Als erster Starter legte er vor und gewinnt mit dem schnellsten fehlerfreien Ergebnis den Titel und 330.000 Euro Preisgeld. Der gebürtige Wiesbadener siegt vor dem US-Amerikaner Brian Mogger und dem Belgier Gregory Wattelet. Der Weltranglisten-Erste hat es endlich geschafft.
Ich bin überglücklich, kann es noch gar nicht so richtig fassen. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, war es doch auch spannend, als ich erster Starter dann im Stechen sein musste. Aber wie gesagt, heute hatte ich dann am Ende auch mal wirklich das Quäntchen Glück.
Und seine strahlende Stute musste bei der Siegerehrung gleich einmal mit dem glänzenden Pokal vor Freude auf den Erfolg anstoßen.
Ah ja.
Und jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage offen. Sven Plöger, wie wird's Wetter in der nächsten Woche?
Ja, Aline, da geht es ein bisschen bergauf im Verlauf und wir gucken gleich die berühmte Isobarenkarte an, die vereinfachte Fassung. Und was Sie hier sehen, da ist es schon, Hochdruckgebiete wollen zunehmend Einfluss gewinnen. Aus Nordosten kommt noch kühle Luft. Das bedeutet, die Wettervorschau zeigt, dass im Süden Deutschlands immer noch der Regen unterwegs ist. Jetzt in der Nacht wird langsam weniger, sonst gibt's hochnebelartige Bewölkung. Haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber auch gerade in der Mitte Deutschlands ein paar Auflockerungen. Und diese Auflockerungen führen in der Nacht dann teilweise nur in der Mitte zu 5, 6 Grad, sonst sind es 8 bis 13. Morgen Nachmittag nach Nordosten kühle 14, 15 Grad. Das ist schon herbstlich anmutend. Rhein-Main-Gebiet bis 20. Der Dienstag einfach das Gleiche nochmal. Das können Sie sich gut merken. Am Mittwoch schon mehr Sonnenschein und immer häufiger 20 Grad. Aline.
Danke, Sven Plöger. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit einer Doppelausgabe des Kulturmagazins Titel, Thesen, Temperamente. Dranbleiben lohnt sich. Genauso wie morgen wieder einzuschalten. Dann begrüßt Sie hier Karin Mioska. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss.